Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Dörte und ich, Hella, wir begrüßen euch aus dem Podcast-Studio und zugeschaltet haben wir eine wunderbare Gästin und wir können jetzt schon sagen wunderbar, weil im Vorgespräch die Stimmung schon fantastisch war. Wir freuen uns auf die Aufnahme mit Ildiko von Kürti.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Ildiko, du bist natürlich nicht ohne Grund in diesem Podcast heute bei Seitenweise Glück bei uns in der Sonderfolge. Normalerweise besprechen wir hier alle zwei Wochen zwei Romane, die Hella und ich natürlich beide gelesen haben. Und zwischendurch haben wir kleine, feine Sonderfolgen, in denen wir sagen, wir hinter die Kulissen der Literaturwelt schauen. Und das machen wir heute mit dir, weil du ein neues Buch geschrieben hast, das da heißt Alt genug, bei Ullstein im Februar diesen Jahres erschienen. Und wir freuen uns riesig, dass du Lust hast, mit uns heute über dieses Werk zu sprechen.
Wir stellen in unserem Podcast, in den Folgen, wo wir AutorInnen zu Gast haben, immer einmal kurz vor, wer uns da denn gegenüber sitzt. Ich denke, dass vielen, die uns zuhören, dein Name ein Begriff ist und viele haben bestimmt auch schon eines deiner vielen Bücher gelesen. Aber zur Sicherheit machen wir das hier jetzt auch einfach nochmal. Du bist Journalistin und Schriftstellerin, geboren und aufgewachsen in Aachen, lebst aber seit deiner Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Dein erster Roman war Mondscheintarif, 1999 ist das erschienen. Ein Bestseller, der auch gleich verfilmt wurde. Und seitdem hast du über 15 Mal nachgelegt und das aktuelle Buch ist alt genug, wie Dörte gerade schon gesagt hat.
Du siehst mich nicken. Ich habe noch keine Einwände.
Sehr gut. Auch wunderbar. Das geht gut weiter, würde ich sagen.
Schauen wir doch mal, wie es weitergeht, wenn Dörte jetzt dir und uns erzählt, worum es in deinem neuen Buch geht.
Ja, da bin ich sehr gespannt.
Super, ich hoffe auf genauso viel Nicken. Zumal ich ein bisschen mit Erschrecken gelesen habe, dass du in Alt genug auf Seite 198 schreibst. Es gibt wenig Langweiligeres, als Inhaltsgaben von Büchern zuhören zu müssen.
Das stimmt. Damit ist schon mal klar, du hast das Buch gelesen, das freut mich.
Ja, und jetzt würde ich es trotz dieser persönlichen Abneigung von dir zusammenfassen und ich hoffe, du hältst es aus.
Ich bitte darum, ja. Okay.
Ich bin endlich alt genug, schreibt Ildiko von Kürti in ihrem aktuellen Buch Alt genug. Alt genug für bequeme Unterwäsche und für unbequeme Wahrheiten. Bequemer Unterwäsche, würde ich sagen, ist selbsterklärend für alle anwesenden Frauen hier. Aber die unbequemen Wahrheiten, um die geht es Ildiko von Kürti in Alt genug ganz besonders. Also schaut sie in diesem Buch dem Leben im Allgemeinen und im Besonderen ins Gesicht. Und zwar direkt. Sie überwindet Ängste und fliegt alleine nach New York. Sie bewirbt sich bei Germany's Next Topmodel, um dort realistisch Best-Ager zu verkörpern. Sie geht zu Partys, obwohl sie sich nicht danach fühlt. Sie hört auf, Alkohol zu trinken, weil sie ihn einfach nicht mehr verträgt. Und ja, wahrscheinlich gehört auch zu den unbequemen Wahrheiten, dass mit dem Älterwerden auch die Schicksalsschläge mehr und größer werden. Dass wir Menschen verlieren, ihnen im Kampf gegen Krankheiten zur Seite stehen müssen. Ildiko von Kürti blickt in Alt genug klar auf die Lebensmitte. Sie seziert, analysiert, kommentiert und feiert das Leben Ü50. Und teilt mit uns Leserinnen und Lesern, wie sie persönlich beschlossen hat, zu altern. Klar wird in Alt genug, unbequeme Wahrheiten, die sollte man zwar erkennen, muss sie aber keinesfalls aushalten. Es gibt nämlich tolle Möglichkeiten, sie auszupolstern. Mut zum Beispiel, Milde und Wärme oder Freundschaft und Humor. Wie schön, liebe Ildiko, dass du heute hier bist, zugeschaltet bist, um uns noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen.
Das mache ich gerne. Ich habe auch nur eine Korrektur. Die Lebensmitte. Ich schaue ja eigentlich schon interessiert auf die Lebensmitte zurück, wenn man ehrlich ist.
Das stimmt, aber es ist irgendwie eine schöne, charmante Beschreibung von
für etwas, was eigentlich nicht stimmt, was man eigentlich schon hinter sich hat. Also ich zumindest.
Alles klar. Ja, das stimmt.
Also es hat sich noch keine von euch getraut, mein Alter auszusprechen. Das ist aber wichtig. Ich bin 58. Damit ist die Lebensmitte deutlich überstritten. Ich bin mittelalt, wie so ein Pikantje-Gauder.
Ja. damit sagen, sie blickt auf das Mittelalter dann.
Ja, so.
Wundervoll. Wir merken es uns.
Liebe Ildiko, was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du dieses Buch geschrieben hast? Warum genau jetzt?
Genau jetzt, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ich bin in eine Lebensphase geraten, die mit der ich natürlich gerechnet hatte. Ich weiß ja, dass ich älter werde. Ich wusste aber nicht, wie viel da passiert und was da passiert und wie mich das durchrütteln würde und letztlich auch entfalten würde, trotz zunehmender Falten. Und da ich ja als Schriftstellerin sowieso gewohnt bin, über das sozusagen mir das sehr genau anzuschauen, was in mir und um mich herum passiert, da ich ja keine Abenteuerromane oder Mittelalterromane in diesem Fall zwar quasi schon schreibe. Also ich habe ja sozusagen immer an meinem Leben entlang geschrieben, dachte ich, oh wow, hier ist eine ganze Menge los. Das würde ich schon auch gerne verstoffwechseln in einem Buch. Und so ist dann eben Alt genug entstanden. Und als ich mich entschieden hatte, Alt genug zu schreiben und dieser Titel auch irgendwie sofort klar war, habe ich dann aber gemerkt, so richtig alt genug bin ich noch nicht und habe deswegen diese Mutproben, die du eben erwähnt hast, sozusagen noch vorangestellt vor das Schreiben, weil ich dachte, ich muss ein bisschen noch mich herausfordern, bevor ich mich alt genug nennen darf und das Buch schreiben darf.
Das kannst du so ein bisschen umreißen, wann du dann angefangen hast, wann kam die Idee zum ersten Mal auf, weil die Mutproben, die du dann ja noch gemacht hast, die brauchten ja auch ein bisschen Zeit wahrscheinlich.
Die Idee kam, also ich kann nicht den Moment beschreiben. Ich weiß den Moment, als ich zusammen mit meiner Lektorin Ricarda Saul zusammensaß und wir den Titel Alt genug, der kam sozusagen über uns. Wir brainstormten so ein bisschen und dann sagte ich irgendwann Alt genug und wir guckten uns an und sagten, ja, okay, das ist es, weil es irgendwie in zwei Worten all das sagt, was so meinem Lebensgefühl entspricht, nämlich nicht das vermeintliche zu alt, sondern eben alt genug. Also nicht zu alt für hohe Schuhe, sondern alt genug für flache. Und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und dann hat dieses Buch sich in mir quasi verselbstständigt und eben doch noch ein bisschen was von mir gefordert beim Schreiben.
Und diese Mutproben, die du gerade erwähnt hast, vielleicht beschreibst du noch mal kurz, was du denn da so auch noch gewagt hast für das Buch.
Also ich habe mir wirklich so eine richtige Mut-Bucketlist gemacht für das Buch. Da stand zum Beispiel Germany's Next Topmodel nicht drauf. Das ist mir auf dem Weg quasi begegnet, weil ich gerade in so ausgelassener Herausforderungsstimmung war. Aber da stand eben zum Beispiel drauf, allein nach New York. Ich war noch nie in New York. Ich habe sehr große Flugangst. Bin noch nie so weit geflogen. Und dass das überhaupt auf der Bucketlist stand, hat mich erschüttert, weil das wäre vor 2 Jahren, hätte ich das noch niemals irgendwo aufgeschrieben, geschweige denn getan. Da standen aber auch ganz andere Sachen drauf, wie zum Beispiel ein Festival besuchen. Ich war noch nie auf einem Festival und dachte, das muss ich mal haben. Im Zelt, Rockmusik und im besten Fall Schlamm und Regen. Das hat auch alles geklappt. Besser als erwartet. So banal scheinende Dinge wie in ein Eisbad steigen. Hat übrigens nicht geklappt. Ein Schreibseminar besuchen, mich selbst entdecken über das Schreiben, nicht als Schriftstellerin, sondern als private suchende Frau. Und so wurde diese Bucketlist immer länger und während der Recherche kamen eben dann noch Sachen dazu, wie eben zum Beispiel Germany's Next Topmodel. Und irgendwann war ich durch und habe angefangen zu schreiben, weil ich dachte, so, jetzt bin ich alt genug.
Ich habe mich gerade gefragt, wie das ist, wenn du als erfolgreiche Bestseller-Autorin in ein Schreibseminar kommst. Gab es da Blicke der anderen, die sich gefragt haben, was macht die denn hier?
Ja, die gab's. Ich hatte vorher den Seminarleiter Daniel Schreiber, ein wunderbarer Autor und Schriftsteller, gefragt, ob das okay ist. Und ich habe auch der Runde, die natürlich alle wirklich erstaunt waren und auch nicht unbedingt begeistert, weil die vielleicht sich einen Moment lang auch dachten, was will die hier? Und ich habe Hemmungen, irgendwie einen Text vorzulesen vor der. Und habe da aber auch nochmal erklärt, für mich ist Schreiben eine Form der Selbsterfahrung. Das ist für mich ein Selbsterfahrungsseminar. Und durch Schreiben kann ich das ganz besonders gut, so wie die Anwesenden eben auch. Das waren ja alles hochbegabte, sprachlich sensible Leute. Und Insofern, das war auch eine Selbsterfahrung ganz enormer Art. Und da bin ich, da muss man nicht Schriftstellerin für sein. Man muss einfach nur sich mit Worten sozusagen umgeben und sich darin wohlfühlen. Und eigentlich muss ich vergessen, dass ich professionell schreibe. Das war das Schwierigste an der ganzen Sache.
Das war also vielleicht sogar von der Mutprobe zu einer Art Befreiung. So hört es sich fast an und so liest es sich, finde ich, auch in dem Absatz, den du dann in Alt genug drüber geschrieben hast.
Ja, also da war das extrem so. Es war aber fast bei allen Sachen, denen ich mich gestellt habe, eine Befreiung. Also auch durch New York zu gehen und das zu wagen. Und ich fand eigentlich das Tollste an New York, fand ich ja mich selbst. Ich habe mich die ganze Zeit so gefeiert, dass ich überhaupt da bin. Und das ist mir oft so gegangen, weil ich eben das ganze Buch, letztlich mein ganzes Leben, klingt jetzt so pathetisch, ist im Grunde eine relativ mühsame Befreiung gewesen von Ängsten, von Zweifeln. Ich habe immer noch genug, aber ich war dann eben doch alt genug, um sagen zu dürfen, hier hat irgendwie doch in ja immerhin 58 Jahren, was ja auch eine ganz schön lange Zeit ist, eine Art von ja Selbstbeheimatungsprozess stattgefunden, den ich teilen möchte.
Und du hast jetzt gerade ein bisschen beschrieben, du hast diese Mutproben gemacht, die dann auch so zu dir kamen, eigentlich aus einem Gefühl heraus und aus einer Form von Ausprobierfreude. Und dann war das Material für das Buch da, diesen speziellen Ton, den Alt genug hat, finde ich. Also da steckt ja ganz viel drin, da steckt Tiefe drin, da steckt Witz drin, da steckt Leichtigkeit, aber auch viel Schwere und Traurigkeit drin, finde ich. Also all das, was dann eben halt auch so ein Leben, auf das man blickt und das man erlebt gerade, beinhaltet. War dieser Ton für dich vorher schon klar oder ist der beim Schreiben, beim Aufschreiben entstanden?
Diesen Ton habe ich immer. Das ist meiner. Den habe ich beim Sprechen, beim Schreiben, den habe ich sogar beim Denken. Also da hat sich eigentlich nichts geändert am Ton, auch wenn er, wenn ich jetzt meine ersten Bücher sehe, jetzt natürlich, wie soll ich sagen, erwachsener geworden ist, reifer und auch dunkler. Also auch dunkler, nicht nur. Also ich versuche immer noch vielem mit Humor zu begegnen, aber das geht nur bedingt und manchmal eben auch nicht. Wenn die beste Freundin unheilbar erkrankt, dann kann ein Lächeln einen darüber nicht mehr hinwegretten. Das ist einfach eine Katastrophe. Und insofern hat sich mein Ton nicht verändert, aber die Lebensthemen haben sich verändert und ich bin ja im besten Sinne vielleicht doch etwas reifer geworden.
Du hast vorhin ja schon gesagt, dass du immer auch über das schreibst, was dich begleitet, was dein Leben so ausmacht. Ist das irgendwann auch mal eine Überwindung? Weil du gibst ja schon ganz schön viel auch Preis in deinen Büchern und vor allen Dingen auch in Alt genug, ne? Also was anderen auch für Schicksalsschläge begegnen, wie du damit umgehst, von deinen Ängsten und so weiter. Das ist, also du lässt ja schon tief blicken. Wann ist das vielleicht auch mal eine Herausforderung?
Das hast du schön gesagt, ich lasse tief blicken. Das ist irgendwie ein toller, muss ich mir merken. Das ist, es hat auch diese Tiefe, die ich mir wünsche, tief blicken. Und ich habe diese Offenheit meinen Schwächen gegenüber eigentlich schon immer. Und ich kann gar nicht sagen, dass das nur gut war. Und zwar nicht, weil ich verletzt worden bin, sondern weil ich so offen mit meinen Schwächen umgegangen bin, dass es irgendwann gar nicht mehr so viel Grund gab, daran zu arbeiten. Also wenn man immer von vornherein sagt, ich habe Höhenangst, ich habe diese Angst und diese Angst und danach muss ich jetzt gerichtet werden, dann ändert sich auch wenig. Oder eben zu sagen, ach, ich trinke gerne mal einen über den Durst oder ach ja, da war ich letzte Woche, oh, da hatte ich aber einen ganz schönen Kater. Ich bin immer ganz offen damit umgegangen, auch mit meinen Süchten und Nikotin. Hahaha, ich rauche, obschon ich Asthma habe. Haha, habe so aus allem so versucht, eine Anekdote zu machen, selbst auch manchmal aus den Ängsten nicht so, aber ich habe schon irgendwie die Welt danach gerichtet und das kann auch eine Form von, ja, wie soll ich sagen, tolerieren sein und eben nicht die Sache angehen. Wenn man immer sagt, ich trinke zu viel und dazu steht, dann muss man auch nicht weniger trinken, weil alle lachen ja mit und trinken im Zweifelsfall mit. Und so war das eben leider auch mit den Ängsten. Also ich bin in diesem Buch auch sehr offen. Ich bin aber auch damit offen, dass ich sage, Offenheit kann auch eine Form von Vermeidung sein. So wie bei mir in meinem Fall tatsächlich Therapie eine Form von Vermeidung war, weil ich immer gesagt habe, ich mache ja gegen meine Ängste jetzt schon so lange Therapie. Ich tue doch was dagegen. Das stimmt aber nicht. Also wenn man 30 Jahre in Therapie ist, aber immer noch nicht in ein Flugzeug gestiegen, dann ist ja irgendwie auch was schiefgegangen.
Würdest du denn nochmal so weit fliegen? Also würdest du jetzt behaupten, nach dieser New York-Reise ist deine Flugangst geheilt?
Nein, ich habe immer noch wahnsinnige Flugangst. Es ist für mich eine irre Überwindung. Ich würde nicht nochmal nach New York fliegen, weil das sozusagen, da ist der Funke nicht übergesprungen. Ich fand es super, da zu sein. Und aber ich habe jetzt andere Ziele, die ich gerne erreichen möchte. Und da ist auch das ein oder andere vielleicht mit einer Flugreise verbunden, aber auch gibt auch andere. Ich konnte ja ganz lange, konnte ich noch nicht mal durch den Wald spazieren vor lauter Ängsten. Und sowas steht jetzt eher noch auf meiner Liste. Das ist immer noch eine Überwindung und gleichzeitig eben auch wieder diese Befreiung, von der du sprachst. Ich gehe am Meer spazieren und ich weine wirklich manchmal vor Glück, weil das für mich ein neu eroberter Raum ist. Und das können sicherlich die wenigsten, die jetzt zuhören, verstehen. Aber das ist so. Das macht mich sehr spät glücklich, wenn ich alleine am Meer spazieren gehe und um mich herum nichts ist als Weite.
Ja, das zeigt halt eben auch, wie weit alt genug dann doch für jeden persönlich gefasst werden kann, ne? Man ist in einem bestimmten Alter alt genug, um seine Ängste zu erkennen. Man ist in einem bestimmten Alter alt genug, um seine Ängste vielleicht zu versuchen zu überwinden. Und man ist ab einem bestimmten Alter vielleicht alt genug, um bestimmte Ängste eben sich zu verabschieden oder ähnliches, ne? Oder denen wirklich zu trotzen, ja, auch, ne?
Also oder vielleicht auch, ehrlich gesagt, sie zu behalten. Also das gehört ja auch dazu, dass man an manchen Stellen sagt, Arnold Retzer nennt das resignative Reife, dass man sagt, an dieser Stelle, können Ängste sein, es können auch, sagen wir mal, Beziehungsprobleme sein, dass man sagt, mit diesem Problem werde ich leben müssen und ich mache das bestmöglich. Also mein Mann feiert nicht Karneval, es gibt schlimmere Probleme, ne? So, als Pars pro Toto. Das tut auch gut, dass man manche Dinge ungelöst ad acta legt.
Radikale Akzeptanz. Auch das manchmal.
Ja, radikale Akzeptanz, ja.
Wirklich, bei manchen Dingen, also auch alles abwägbar und muss abgewogen werden. Aber in manchen Situationen finde ich gerade auch im Leben mit Kindern etc., helfen.
Ja.
Grundsätze wie diese schon wirklich. In deinem Buch schreibst du auch immer wieder, und du hast ihn gerade auch erwähnt, dass dein Mann einer der ersten Leser ist von so einem Exzerpt oder einem Entwurf oder weiß ich nicht, in welchem Stadium das dann ist von deinem Buch im Schreibprozess. Und dass es klare Regeln gibt auch bei euch, wie viel er erwähnt wird und mit was er erwähnt wird. Gibt er dir dann auch noch so andere Tipps? Also wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema zurückkommen, dass man sehr viel von sich schreibt und sehr viel preisgibt. Also fragt er dann auch mal oder überlegst du dann mit ihm zusammen, möchtest du das wirklich so schreiben oder ähnliches? Oder wie sieht dann, wie ist er als Sparringspartner, als erster Leser im Prozess?
Also es gibt keine klaren Regeln, aber ich kenne sie. Also mein Mann ist ja anders als ich, auch was ihn selbst betrifft, sehr diskret. Und ich lasse ja tief blicken, wie du so schön gesagt hast. Das lässt er nicht. Und insofern, das preise ich ja immer mit ein. Also man erfährt ein bisschen was über meine Beziehung, über ihn. Aber das war, also ich habe eigentlich noch nie zu viel geschrieben. Er liest es. Und wenn es da etwas gäbe, was ihm zu weit ginge, würde er das rausstreichen. Das ist aber eigentlich, das ist tatsächlich noch nie passiert. Und ich kenne ihn ja und ich weiß, was zu weit ginge. Und beim Schreiben, er ist in diesen Schreibprozess nicht involviert. Ich gebe ihm das fertige Buch, also wenn natürlich, bevor es gedruckt ist, völlig klar, aber weil ich da sehr beim Schreiben dann doch sehr so, ja, eher bei mir bin und da auch noch keinen Rat oder so brauche in dem Sinne. Dass, aber alle, die erwähnt werden, die, also zum Beispiel eben auch meine beiden doch sehr kranken Freundinnen, die haben das Buch auch vorher gelesen. Die wissen, dass sie drin vorkommen, die haben das abgenickt, die finden es sogar gut, weil es irgendwie auch ihrer Krankheit so ein bisschen eine Form von Sinn abtrotzt, dass man sagen kann, vielleicht ist die eine oder andere Leserin, die das auch tröstet.
Da sprichst du schon was an, Feedback von deinen Leserinnen, auch zu diesem Buch. Du bist ja auch im großen Austausch auf Facebook und Instagram.
Ja.
Gab es viele, die sich bei dir gemeldet haben und gesagt haben, ich habe genau darauf gewartet, dass das mal eine ausspricht und ich behalte das genauso wie du. Ich bin nämlich jetzt auch alt genug für dieses und jenes. Was war so das Feedback zu diesem Buch?
Also es gab so, so viel Feedback, so viele ermutigende Nachrichten, die im Grunde alle einen Tenor hatten, ich fühle mich nicht mehr allein. Und das bewirkt bei mir ja auch, dass ich mich nicht mehr allein fühle. Und das ist wunderbar. Und ich habe eine Resonanz bekommen, die geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf. Wir sind auch in Kontakt noch. Das war eine Frau, die schilderte, wie ich das oft zu hören bekomme, ach, das tut mir so gut, es tröstet mich, es gibt mir Mut und ich denke auch, ich bin alt genug, jetzt vielleicht auch mal wieder Worte zu geben, mein eigenes Leben zu leben. Und der letzte Satz von dieser Frau war, leider liege ich gerade im Sterben. Und das, oder könnte ich jetzt schon mit dieser lakonischen Art und trotzdem, dass ich dachte, dass diese Frau mein Buch noch erreicht hat. Also auf den letzten Metern, dass mein Buch jemanden noch Lebensmut vermitteln kann, da dachte ich, hat sich die ganze Sache schon sowas von gelohnt. Und wenn diese eine Frau es nur gelesen hätte, das ist was, was mich wirklich sehr beschäftigt und mir sehr, sehr nahe gegangen ist.
Und das merkt man jetzt auch, ne? Also wir können dich ja sehen, also man merkt auch, dass dich das sehr bewegt und ergreift, ne?
Sehr, ja.
Weil du gerade auch ein bisschen die Rückmeldungen von Leserinnen angesprochen hast. Wir haben uns, als wir uns über das Buch unterhalten haben, zu zweit festgestellt, dass wir eigentlich jetzt in diesem Gespräch eine Bandbreite an Jahreszahlen abbilden. Hella ist Mitte 30, ich bin Mitte 40, ja. Du Mitte 50. Ja. Und uns hat mal interessiert, was du dir so wünschst, was vielleicht auch Leserinnen, die jetzt nicht mittelalt sind, sozusagen, was die gerne mitnehmen können aus deinem Buch.
Also, was ich mir wünschen würde für jüngere Leserinnen, die das Buch vielleicht versehentlich in die Hände bekommen. Ich würde mir wünschen, dass es diese jungen Frauen erreicht. Ich habe aber eigentlich nicht die Hoffnung, weil ich, als ich 20, 30 war, hatte ich so andere Schwerpunkte im Leben und habe auch, weil dachte, ich möchte eigentlich, ich wollte nie so werden, wie ich jetzt bin. Und deswegen ist es irgendwie, glaube ich, müßig, dann einer jungen Frau zu sagen, ja, es wird aber anders oder du wirst dich mit, dieser schreckliche Satz, du wirst mit weniger zufrieden sein. Das kommt ja nicht gut an, aber es wird so sein. Und deswegen glaube ich, kann ich, es ist irgendwie so, wie es halt immer ist, jeder muss sein Leben der Reihe nach leben und es gibt keine Abkürzung hin zu der Zeit, wo man gerne vor Mitternacht ins Bett geht, sich auf die Heizdecke freut und ja, vielleicht anderen nicht mehr so dringend gefallen will. Das bringt nur das Leben und das Älterwerden mit sich.
Ja, und ich finde, aber es gibt eine Abkürzung dahin, damit zufrieden zu sein. Ich finde, da kann man abkürzen. Ja.
Okay, wirklich? Okay, ja.
Ich habe schon das Gefühl, also ich habe nicht, also ich meine eher der Weg dahin, klar, das ist gelebtes Leben, das sind Partys, die man gefeiert hat, das ist all das, ne? Das sind rauschhafte Nächte, die man erlebt hat und so weiter. Und ich glaube, die Tatsache, dass es halt eben irgendwann nicht mehr so ist, die kommt und die kommt mit der Zeit. Aber das Erkennen davon, dass es so ist und festzustellen, es ist okay so, radikale Akzeptanz zum Beispiel oder ähnliches, ich glaube, da kann man sich schon irgendwie drauf vorbereiten ein bisschen. Und ich finde, dabei hilft dann zum Beispiel auch das Lesen.
Also du meinst drauf vorbereiten oder kann man wirklich früher zufriedener sein mit dem, was man hat? Das wäre ich gern gewesen.
Ich finde, man kann sich darauf vorbereiten, damit zufrieden zu sein, so wie es jetzt ist. Der Status ist das eine, das Gefühl dazu ist das andere. Und ich glaube, man kann sich darauf vorbereiten, dass das positive, zufriedene Gefühl, was man damit hat dann, dass das so ein bisschen früher da ist. So ein bisschen. Ja. Ist das, ja?
Das würde ich mir wünschen. Bei mir hat es doch eine Weile gedauert, dieses, was ich eben sagte, diese Selbstbeheimatung, dass ich für mich selbst irgendwie so ein guter Ort wurde. Das würde ich natürlich jedem wünschen. Und ich weiß, dass das auch früher möglich ist. Jetzt habe ich eben durch diese Ängste vielleicht auch noch ein bisschen holprigeren Weg dahin.
Und jetzt kommt die Stimme aus den 30ern. Ich finde, dass man nie früh genug mal hören kann, du musst nicht allen gefallen. Also das ist ja was wahnsinnig anstrengend ist. Und es fängt im Grunde als Teenie an und dann wird man irgendwie 20 und Mitte 20 und dann macht man Umbrüche und sucht sich was aus, was man dann im besten Falle für den Rest des Lebens beruflich macht, weil es im besten Falle Spaß macht. Und dieses, ich muss allen gefallen, ist einfach so wahnsinnig anstrengend. Und da kann man eigentlich, da ist man ja zu jeder Zeit gut beraten, mal eine Stimme zu hören oder zu lesen, die sagt, das hätte ich gerne früher gewusst, dass das nicht sein muss.
Aber weißt du, ich habe das gewusst, aber ich habe es trotzdem nicht gelebt. Ich wusste auch, dass Rauchen schädlich ist, aber ich war süchtig. Und ein bisschen so ist es auch mit dem Gefallen wollen. Meine Güte, was wollte ich für Menschen, meistens Männern, aber nicht nur gefallen, ohne mich zu fragen, gefallen die mir eigentlich? Ich war so leicht beeindruckt und eingeschüchtert und passiert mir bis heute noch manchmal, aber viel, viel seltener. Und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie ich mir das hätte ersparen können. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass das bei jungen Frauen, dass die da mit einem irgendwie mit mehr Aufmerksamkeit auf sich selbst schauen. Den Eindruck habe ich schon. Oder vielleicht ist es auch nur ein Wunschdenken. Aber ich würde mir das für diese jungen Heranwachsenden wünschen.
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen.
Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke.
Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman. Ava liebt noch, heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende. Als du bei Germany's Next Topmodel warst, hattest du da Gelegenheit, mit den anderen Teilnehmerinnen zu sprechen, die ja, also du hast die Best Ager abgebildet, aber da gibt's ja auch viele, die sehr viel jünger sind. Hast du da mit denen oder die Möglichkeit gehabt, auch mal darüber zu sprechen? Oder war man da gar nicht so in Kontakt?
Also ich habe tatsächlich eher mit den anderen Best-Agerinnen gesprochen, weil die mich erkannt haben. Die hatten sich, viele von denen hatten sich nur meinetwegen beworben, weil ich das ja gepostet hatte. Da war sofort ein Kontakt. Ich stand in der Warteschlange mit einer Jüngeren, die kam gerade von der mündlichen Abi-Prüfung, hatte irgendwie eine 3 und war aber super zufrieden. Also das war irgendwie alles gut und die war irgendwie ziemlich cool, fand ich. Die sagte so, oh, sie macht das jetzt mal mit, hängt jetzt aber auch nicht so ihr Lebensglück dran. Das war aber nicht die vorherrschende Stimmung da, das muss ich schon sagen. Weil natürlich, wenn man sich als junger Mensch, ich war jetzt nur mit Frauen da, die Männer sind an einem anderen Tag gecastet worden, da bewirbt, dann ist das ja für die wenigsten einfach nur, ach, das mache ich jetzt mal so nebenbei. Das ist ja schon, die wünschen sich dann eventuell doch eine Karriere vielleicht als Model, ist ja auch nichts gegen zu sagen, ist ja ein anständiger Beruf. Und insofern war da schon großer Druck zu spüren. Und das ist natürlich eine große Gemeinschaft derer, die gefallen wollen. Ist ja klar, sonst wenn du nicht gefällst, kommst du nicht weiter.
Aber ich glaube, was mir so gut gefallen hat an Alt genug, ist so ein bisschen das, um jetzt vielleicht nochmal die Sicht der Mitte-40-Jährigen mit reinzubringen, damit wir das alles einmal abbilden, ist so ein bisschen das Gefühl von, dass es halt eben nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern auch grau. Und dass es manchmal okay ist, wenn man 10 Jahre lang mit der einen Prämisse lebt oder eben mit der bestimmten anderen oder wenn man jahrelang bestimmte Schönheitsideale versucht zu erreichen, die man dann irgendwann ab einem bestimmten Alter wieder abschreibt und so. Ich finde, zu lernen, dass alles okay ist und dass alles eine Version von einem selbst ist, die man durchläuft, um später bestimmte Erkenntnisse zu haben oder eben auch nicht. Und das alles auch ein bisschen changiert, so wie du gerade meintest. Es gibt dann eben auch immer wieder Situationen, wo man merkt, man möchte wieder gefallen. Aber allein das zu erkennen, allein zu sehen, dass das weniger wird, allein zu sehen, dass das was mit einem macht und man darüber nachdenkt, das sind ja alles Dinge und Wege, die man geht. Und ich finde, und auch das machst du ja alt genug, mit Milde und mit Wärme auf das zurückzugucken, was einem früher vielleicht wichtig war oder vielleicht zu wichtig war, was man dann feststellt 10 Jahre später. Ja, all das gehört, finde ich, dazu. Und es ist wichtig, das eben alles zu sehen und nicht zu sehen, ach Mensch, was war ich denn da für Prämissen verfallen oder was habe ich mir denn dabei eigentlich gedacht, sondern einfach irgendwie zu sehen, wir gehen alle unseren Weg und brauchen mal einen längeren Umweg, um ans Ziel zu kommen, biegen auch mal falsch ab, gehen mal wieder zurück. Und das gehört alles irgendwie dazu.
Das stimmt, das finde ich auch. Und gleichzeitig wird es mir aber doch manchmal Angst und Bange, wenn ich sehe, welchen Einflüssen junge Menschen heute ausgeliefert sind und die da viel, viel massiver sind, als sie es jetzt in meiner Jugend war. Also von Social Media und dem Druck der Äußerlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass der nochmal deutlich zugenommen hat und toll ist, wenn man darüber reflektiert, aber ich habe den Eindruck, dass die Manipulation so geschickt ist und der Druck so groß und auch die Sehgewohnheiten sich so perfide und gleichzeitig brutal verändern und beeinflusst werden. Das musst du erstmal bemerken als junger Mensch, wie sehr du da unter Druck gesetzt wirst. Und dem dann womöglich standhalten. Boah, ich finde es wirklich, das ist eine große Herausforderung.
Ich würde ganz gerne mir jetzt mal den Bogen schlagen zu deiner literarischen Arbeit. Also vielleicht jetzt ein bisschen weg von alt genug, aber so, wie schreibst du denn? Also bist du eine, die diszipliniert am Schreibtisch sitzt und arbeitet von morgens 10 bis nachmittags um 17 Uhr oder sieht es ganz anders aus bei dir?
Also auch das hat sich über die Jahre verändert. Mondscheintarif und die ersten Bücher habe ich geschrieben irgendwie, da hatte ich ja auch noch tagsüber zu tun, da war ich noch berufstätig im Sinne von Journalistin, habe beim Stern gearbeitet. Da habe ich abends nach den Nachrichten bis Harald Schmidt, das war, ich weiß gar nicht, 22:30 oder so kam, das habe ich schön geschrieben, immer dabei Wein und Kekse. Das war sozusagen meine Schreibroutine und das hat sich immer mehr verändert, je mehr auch ich zu einer Schriftstellerin im Hauptberuf wurde. Und heute ist es wirklich so, dass ich meine Kinder morgens auf den Weg bringe und dann gehe ich entweder an meinen Schreibtisch. Eine Zeit lang habe ich in der Uni geschrieben, um auch so ein bisschen das Gefühl von, ich gehe jetzt zur Arbeit zu haben und da kann man auch nicht essen und nicht bügeln und irgendwie sich nicht mit dem Mann unterhalten. Und dann bin ich da, bis ich das Gefühl habe, ich werde zu Hause gebraucht. Das ist jetzt immer weniger der Fall. Also da bin ich mittlerweile wirklich ziemlich diszipliniert und auch relativ diszipliniert im Aussitzen von es kommt nichts. Mir fällt gerade nichts ein. Da muss man dann halt auch wirklich nicht aufgeben und einfach mal sitzen bleiben. Und das fällt mir natürlich in der Uni dann leichter als zu Hause, wo dann eben doch, dann sortiere ich Socken. Ich habe ja 3 Männer hier mit schwarzen Socken. Schön. Da ist immer viel zu tun. Also da lenke ich mich dann auch gerne ab von meiner Schreibhemmung. Aber ich bin da mittlerweile schon wirklich wie so eine Arbeitnehmerin. Also ich bin meine eigene Chefin und bin da dann auch relativ streng.
Und jetzt hat sich ja nicht nur der Schreibprozess verändert, wie du gerade erzählt hast, sondern auch dein Schreiben an sich. So ein bisschen von Romanen und Belletristik zu Beginn deiner Karriere mit Mondscheintarif und anderen Romanen, die dann gekommen sind, hin zu mehr Erlebtem geschrieben, über das eigene Leben geschrieben, etc. Wann hat sich das wie gewandelt? Gab es da einen Grund für?
Also das ist nicht so neu. Ich habe vor 10 Jahren, glaube ich, nee, es war gar nicht mein erstes, also das erste sogenannte Memoir oder Sachbuch, das klingt halt sehr sachlich, habe ich über Schwangerschaft plus erstes Jahr mit Kind geschrieben. Dann habe ich ein Buch vor 10 Jahren, Neuland, geschrieben, wo ich ähnlich eigentlich wie heute so verschiedene eigentlich Ablenkungen aus der Midlife-Crisis erforscht habe. Ich war, da war ich blond, ich habe mich botoxen lassen, ich habe im Sterbehospiz gearbeitet, ich habe sozusagen von Charity bis Beauty, das, was Frauen tatsächlich in der Mitte des Lebens tun, habe ich geguckt, was macht denn da wirklich glücklich? Ernährung umgestellt und ich war schlank und hatte lange blonde Haare und habe Yoga und Diäten und sowas alles ausprobiert. Also das war auch schon ein Memoir. Und dann habe ich über das erste Jahr mit Hund geschrieben, Hilde hier, die ihr im Hintergrund seht. Insofern ist das auch nicht neu für mich. Ich werde auch sicherlich wieder Romane schreiben. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf, weil ich dann natürlich nicht durch die Realität gehemmt werde. Konnte mir ja jetzt nichts ausdenken. Das ist dann wieder anders. Dann gibt es keine Grenzen.
Unter meinem Herzen hieß das Buch, was du über das Kinderkriegen
unter dem Herzen.
Unter dem Herzen. Genau. Wir schreiben, ganz kurzer Hinweis, alle Titel, die wir hier nennen und die du gerade genannt hast, auch nochmal in die Shownotes zum Nachschauen und nachkaufen im Zweifelsfall.
Also es gibt eine Sehnsucht von dir, wieder so einen, ich sag mal, klassischen Roman zu schreiben.
Ja, die gibt es, weil das natürlich, wie schon gesagt, eine größere Freiheit ist. Da darf ich mir einfach alles ausdenken. Und das ist eine ganz andere Form des Schreibens. Es ist eine Form des Schreibens, die nicht so viel Selbsterkenntnis ermöglicht, wie jetzt das wirklich auch sehr bei Alt genug der Fall war. Ich habe mich, finde ich, selbst so entwickelt beim Schreiben. Das ist beim Roman in der Regel nicht der Fall. Aber ich freue mich drauf.
Gibt's schon eine Idee?
Es gibt vage Ideen, aber im Moment bin ich eher noch in der Phase, mir fällt nie wieder was ein, ich muss beruflich umsatteln.
Aber die kennst du schon, das hört sich so
an. Also ich kenne diese Phase und dann sage ich, gehe ich dann zu meinem Mann und sage, du, ist vorbei, also da kommt nie wieder was. Und dann gähnt er so und sagt, das sagst du ja jedes Mal. Und dann sage ich, ja, ich weiß, aber diesmal ist es wirklich so. Und dann sagt er, das sagst du auch jedes Mal. Okay, dann fällt mir auch nichts mehr ein.
Und dann gehst du erstmal Socken sortieren und dann wieder in die Bibliothek.
Dann gehe ich Socken sortieren, genau.
Gibt's in diesen Phasen, wenn du wirklich davon überzeugt bist, jetzt muss ich mir was anderes suchen, gibt's dann auch kurz mal Ideen, was das sein könnte?
Nein, die gibt es nicht. Wobei ich ja eben, finde ich, auch echt tolle neue Bereiche mir erobert habe. Also ich mache ja auch einen Podcast. Ich mache diese Shows, die Show zum Buch, die wirklich, die sind so toll. Ich bin da richtig auf der Bühne zugange und mit Gesang und mit Kostüm, immer mit einer Bühnenpartnerin an meiner Seite. Das ist viel größer geworden. Ich werde demnächst zum ersten Mal ein Seminar leiten, was so eine Mischung aus Schreiben, Schminken, Selbsterfahrung. Ich kann überhaupt keine Schminktipps weitergeben, aber nur für Frauen. Also ich schaue schon jetzt auch mal in andere Bereiche rein.
Und das ist ja auch schon eine ganze Menge, ne? Das hört sich schon auch nach einem Ganztagsjob an, um ehrlich zu sein, auch ohne Schreiben.
Ja. Ja, ja.
Und die Touren, das läuft ja auch wirklich gut. Ich habe die Termine auf der Webseite, da sind einige schon ausverkauft für den Herbst 2026 schon, ne? Show zu alt genug.
Das ist ein wirklich, das sind so richtig Feste des Gemeinschaftsgefühls. Da sind halt hauptsächlich Frauen und ich kann gar nicht genug davon schwärmen. Das ist Lachen, das ist Weinen, das ist Singen. Es ist so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Ich gehe da immer so beseelt raus und nachher signiere ich stundenlang. Jede Begegnung ist irgendwie Balsam für meine Seele. Da müsste ich eigentlich selber Eintritt zahlen.
Weil uns die Zeit etwas wegläuft und Ildiko dann ja sicher auch wieder diszipliniert an den Schreibtisch muss, aus aktuellem Anlass nochmal das Thema Kritik. Mhm. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, dein Buch Alt genug wurde auch kritisiert. Das ist ja bei Büchern eigentlich nichts Unübliches und das muss man, vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was sagen, ja auch als Autorin in gewisser Form sicher auch aushalten, dass Leute deine Bücher besprechen, positiv, negativ, wie es ihnen ebenso gefällt. Aber es gab eine Kritik des Literaturkritikers Dennis Scheck, der es ja doch auf ziemlich unangenehme Art und Weise zerrissen hat.
Ja, das hat er immer schon getan. Also Dennis Scheck gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren. Ich schreibe seit 25 Jahren. Und das hätte mich beunruhigt, wenn Dennis Scheck auf einmal meine Bücher gut gefunden hätte. Der hat sie immer schon auf seine, man kann sagen, pointierte oder vielleicht auch deutlich gemeine Weise zerrissen. Das hat mich wirklich nie gejuckt. Im Gegenteil, manches habe ich sogar als Kompliment empfunden, auch wenn es nicht so gemeint war, schreibt wie Inge Meisel auf Ecstasy. Fand ich sehr lustig. Also ich habe mich auch nie dazu geäußert. Und jetzt war das passte irgendwie gut zu meinem Buch. Jetzt dachte ich, Moment, ich bin alt genug, um zu erkennen, wenn jemand Frauenverachtendes von sich gibt. Und ich bin alt genug, um ganz kurz mal zu sagen, dass mir das missfällt. Das war ein Satz, wo er sagt, bei meinem Buch handle es sich um Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette. Und ich habe das als frauenverachtend empfunden und habe das auf Instagram gesagt. Und dadurch ist eben eine riesenhafte Debatte entstanden, die auch mir über den Kopf gewachsen ist, wo auch ganz viel dann, wo andere sich auch noch geäußert haben, Elke Heidenreich, Sophie Passmann, die... Davon war ich erschrocken, was das für Dimensionen angenommen hat und auch was für Unwahrheiten, falsche Behauptungen, Gemeinheiten dann auch noch von ganz anderen Ecken kamen. Und dann wurde mir immer geraten, ey, da musst du doch drüber stehen und so. Ich stehe ja über gar nichts drüber. Das macht mich ja aus. Also mich erreichen Kritiken, mich erreicht ja auch Lob, Frau, die im Sterben liegt und die mein Buch erreicht, die geht mir auch zu Herzen. Und deswegen, wenn eine Kritikerin schreibt, die Kürti sammelt Angststörungen wie andere Leute Lippenstifte, dann das perlt nicht an mir ab. Und ich, das würde ich mir auch nicht wünschen, weil ich kann da, glaube ich, nicht gut sagen, das Gute kommt an und das Schlechte nicht. Wüsste ich gar nicht wie. Also so, ich möchte eigentlich kein dickes Fell haben. Und insofern bin ich im Moment wirklich, ehrlich gesagt, ganz schön verletzt und beleidigt. Es ist immer so blöd, wenn man auf beleidigende Kritiken reagiert, wohlmöglich beleidigt, dann steht man da als beleidigte Leberwurst. Und dafür dachte ich, nee, dafür bin ich auch alt genug. Ich darf mich zur Kritik äußern. Kritik kann genauso schlecht sein wie die Bücher, mit denen sie sich auseinandersetzt. Und das heißt nicht, dass ich nicht kritikfähig bin oder mir Kritik verbitte. Aber ich möchte schon sagen, wenn ich die daneben finde oder wie in Dennis Schecks Fall frauenverachtend.
Genauso wie ja sich jemand, der ein Buch kritisiert, auch das Recht rausnimmt, dazu etwas zu sagen, muss dir als Autorin ja genauso gut das Recht zustehen, das auch dann zu kommentieren.
Genau, ohne als beleidigte Leberwurst dazustehen. Und das, ja, das muss man dann auch noch aushalten. Das ist blöd. Also diese ganze Debatte hat mich wirklich Kraft gekostet. Und ja, muss ich einfach so sagen.
Was würdest du dir denn wünschen, wie das jetzt ausgeht? Wenn du dir was wünschst.
Ich würde mir wünschen, dass es ausgeht. Dass es jetzt, es läppert sich jetzt auch aus. Es ist jetzt auch irgendwann mal gut. Und mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Und das ist, letztlich wünsche ich mir natürlich auf Seiten der Kritiker und Kritikerinnen vielleicht auch doch mehr das Gefühl für. Wir haben es da in jedem Fall immer mit einem Menschen zu tun, der sein Bestes gegeben hat, der alles gegeben hat, der dieses Buch liebt. Das muss nicht, man soll natürlich kritisieren und Bücher ganz schlecht finden dürfen und zerreißen dürfen. Aber doch sozusagen mit dem Grundrespekt, dass wir alle Bücher lieben. Also wir lieben alle Bücher. Ich liebe auch nicht jedes Buch, aber Ich liebe Lesende, ich liebe Schreibende, weil ich es so wichtig finde. Und diesen Respekt vorm Lesen und vorm Schreiben, dass der grundsätzlich erhalten bleibt, das würde ich mir schon sehr wünschen.
Wir hatten letztens Maike Winnemuth hier zu Gast im Podcast. Freundin von dir, wie wir erfahren haben.
Ja.
Und die schreibt in ihrem neuen Buch eine Seite noch, dass sie eigentlich in jedem Buch, auch wenn sie das gar nicht mag, ein kleines Osterei noch für sie findet. Ein kleines Geschenkchen, was man dann doch noch mitnehmen kann. Und ich finde, dass das eigentlich ganz schön ist, dass darin auch in diesem Satz, den sie gesagt hat, auch diese Art von Respekt gegenüber Büchern und Schreibenden einfach ganz gut rauskam. Ne? Und so.
Ja, ich finde nicht, dass man als Kritiker oder Kritikerin immer diesen Schatz suchen muss. Wie gesagt, man darf Bücher grottenschlecht finden, aber die Liebe zu Büchern muss irgendwie grundsätzlich bestehen bleiben und der Respekt vor den Schreibenden.
Die Liebe zu Büchern, die steckt bei uns auch in jeder Folge. Betonen wir auch immer gerne und immer gerne wieder. Und wir haben natürlich als allerletztes nicht dieses kleine Osterei unter vielen anderen in Alt genug verpasst, indem du immer mal wieder schreibst, dass du abends Krimis liest, liebe Ildiko. Mhm. Gibt es denn da Favoriten? Liebste Krimis, eine Lieblingskrimi-Autorin, ein Lieblingskrimi-Autorin, den du uns hier einmal nennen kannst?
Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Das ist, um weit zurückzugreifen, Dorothy Sayers, von der ich alles liebe. Das hat meine Mutter schon gelesen. Und es ist aktuell, ich lese alles vom Donnerstag, Mordclub. Oswald heißt er, Richard Oswald. Ich weiß jetzt gerade den Autor nicht. Ich achte gar nicht auf den Autoren, wenn ich lese, sondern in diesem Fall nur, Donnerstag, Mordclub, gibt es einen neuen Fall. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Damit kommt man gut in den Schlaf. Also man ist nicht zu aufgeregt, aber man, Maike würde sagen, ach komm, nur eine Seite noch.
Sehr schön. Wer jetzt auch eine Seite noch von deinem Buch lesen möchte, für den haben wir noch eine Überraschung. Wir verlosen 2 Ausgaben von Alt genug. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann schreibt ihr uns eine Mail an buchclub@bildderfrau.de und nennt folgendes Codewort.
Ü50-Party.
Ja, sehr gut.
Ihr habt Zeit bis zum 2. Mai 2026 und wir freuen uns auf alle E-Mails. Alle Teilnahmebedingungen gibt's auch nochmal in den Shownotes. Und liebe Ildiko, unsere Zeit ist vorbei. Wir danken dir sehr, sehr herzlich für dieses schöne und humorvolle Gespräch. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir und Hilde im Hintergrund.
Ja.
Wenn ihr noch mehr seitenweise Glück aufs Ohr haben möchtet, dann empfehlen wir euch alle anderen. Ich glaube, es sind 130 Folgen bisher. Da habt ihr einiges zu tun. Ihr könnt uns schreiben an buchclub@bildderfrau.de. Und wenn ihr uns folgen möchtet im Podcast, dann tut das sehr gerne und bewerten dürft ihr uns auch. 5 Sterne, darüber freuen wir uns am meisten.
Auf jeden Fall.
Aber Kritik ist natürlich auch erlaubt, müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen.
Sehr auch das. Auf allen Kanälen. Als nächstes hört ihr unseren Mittwochslesetipp, immer mittwochs im Miniformat. Vielleicht begegnet euch da ja auch nochmal Ildiko von Kürti mit einer Leseempfehlung, wer weiß. Und in unserer nächsten regulären Folge, in 7 Tagen, besprechen wir Hannah Heffners Die Riesinnen
und Goldstrand von Katharina Pulacan.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Liebe Ildiko, wir bedanken uns sehr für das schöne, tiefe Gespräch mit dir.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die schöne Begegnung.